Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Akzent. Der Krieg in der Ukraine hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Russlands Luftangriffe erreichen aktuell und in den letzten Wochen neue Höchststände. Hunderte von Drohnen greifen Nacht für Nacht auf ukrainischem Gebiet an. Allein letzte Woche gab es in einer Angriffswelle in einer einzigen Nacht über 700 Drohnen, die in ukrainisches Luftgebiet eingedrungen sind. Zwar wurden viele davon abgefangen und die Auswirkungen waren erstmal relativ überschaubar, aber trotzdem. Georg, warum denn eigentlich jetzt?
Ich glaube, die Ukraine ist geschwächt, politisch geschwächt. Das Hin und Her um diese sogenannten Verhandlungen zwischen Präsident Trump und Präsident Putin hat die Ukraine politisch, aber auch militärisch geschwächt. Die Ukrainer können nicht auf die Europäer zählen. Die haben zwar große Worte, aber wenig Taten dahinter. Und dann kommt dazu, das betrifft vor allem den Boden, dass Sommer ist. Und der Sommer ist der Moment oder das Momentum für eine Sommeroffensive. Und das führen die Russen gegenwärtig in aller Härte durch.
Also die Witterungsbedingungen sind günstig für Angriffe.
Genau, die Witterungsbedingungen sind günstig. Es gibt keinen Sumpf. Die Truppen können sich besser bewegen. Diese Gemengelage, einerseits der Sommer, aber andererseits eben auch die Schwächung der Ukraine, die politische und militärische, die führt dazu, dass der Kreml, dass Russland jetzt aufs Ganze geht.
Und zwar auf dem Schlachtfeld wie auch politisch. Was das heißt, auch für die Ukraine, erzählt uns der Sicherheits- und Militärexperte der NZZ, Georg Häßler. Ich bin Jenny Rieger. Georg, Russland geht also aufs Ganze, sagst du. Aber es war ja auch immer wieder die Rede von Waffenstillständen, von irgendwelchen politischen Lösungen, Verhandlungen. Trump wollte das unter anderem auf den Weg bringen. Ist das denn jetzt einfach komplett gestorben?
Ja, Präsident Trump hat ja jetzt noch einmal ein Ultimatum gesetzt, 50 Tage. Das hat er Mitte Juli gesagt, 50 Tage. Sonst gibt es Strafzölle. Ich weiß nicht, wie sehr das Putin beeindruckt. Aber dieses Hin und Her, diese Diskussionen über Verhandlungen, das war eigentlich mehr eine Show. Einerseits von den Russen ganz sicher, die haben das offensichtlich nie ganz ernst genommen oder überhaupt nicht ernst genommen. Und bei Präsident Trump ging es eigentlich auch um die Show. Und die Russen haben sich einfach auf das Spiel eingelassen, weil sie realisiert haben, dass sie damit die Ukraine schwächen können, weil sie realisiert haben, dass sie auch ihre Narrative wieder platzieren konnten. Oder man muss sich vorstellen, Trump hat teilweise in diesem Hin und Her russische Narrative über die Ukraine, über den ukrainischen Präsidenten Zelensky verwendet.
Diese Narrative, kannst du das nochmal kurz zusammenfassen? Worum geht es da genau?
Ja, da geht es unter anderem darum, zu verbreiten, dass eigentlich Zelensky korrupt sei, dass er undankbar sei, dass er eigentlich das Problem sei an der ganzen Geschichte. Da gab es ja die berühmte Geschichte, als Zelensky im Weißen Haus vorgeführt worden ist von Präsident Trump und seinem Vizepräsidenten. Und so ist es Russland gelungen, all diese Dinge eben in die Luft zu setzen, auch wieder zu betonen, dass ja eben eigentlich der Westen das Problem sei. Es brauche eine umfassende Friedenslösung, das betreffe nicht nur die Ukraine, sondern eben auch die sogenannte NATO-Osterweiterung, die aus russischer Sicht immer als Aggression dargestellt wird. Das konnte er alles wieder sagen. Und es brauchte relativ viel Kraft eigentlich auch im Westen, auch immer wieder darauf zu bestehen, dass es eben nicht die NATO angegriffen hat. Es ist eigentlich immer wieder diese Täter-Opfer-Umkehr, die man beobachten kann.
Also Putin schafft es eigentlich, ein für Russland günstiges Narrativ zu platzieren und tritt mit einem großen Selbstbewusstsein auf gerade, oder?
Er tritt mit einem sehr großen Selbstbewusstsein auf. Er hat eigentlich Trump auch ein bisschen vorgeführt. Trump hat ja behauptet im Wahlkampf, dass man den Krieg in 24 Stunden beenden könnte. Jetzt sind mehr als 200 Tage Präsidentschaft Trump vorbei. Russland hat auch hintendran die Anstrengungen der Kriegsführung verstärkt, eben insbesondere auch wirtschaftlich. Russland ist seit geraumer Zeit in der Kriegswirtschaft und offensichtlich strotzen Putin und seine Leute vor Selbstbewusstsein. Auch weil sie natürlich die Unterstützung der Chinesen haben.
Wie zeigt sich das denn jetzt auf dem Schlachtfeld?
Wir haben auf der einen Seite schon davon gesprochen, dass die Luftangriffe zugenommen haben. Diese Shahed 136 Drohnen, diese iranischen, die werden zu Hunderten auf die Ukraine abgefeuert. Da geht es darum, die Zivilbevölkerung zu zermürben, sie immer wieder in Angst und Schrecken zu versetzen, in die Keller zu treiben. Es geht darum, die kritische Infrastruktur zu zerstören. Das ist eine Ebene. Mhm. Und auf der anderen Seite sieht man es auch im klassischen Bodenkrieg. Russland ist in der Lage, die Offensive, den Druck zu erhöhen.
Ja, also man kann schon sagen, der Druck ist wesentlich höher als auch schon.
Der Druck ist wesentlich höher als auch schon.
Am Anfang hast du ja die Sommeroffensive erwähnt, die Russland jetzt gestartet hat. Was hat die denn für ein Ausmaß? Wo findet das alles statt?
Die Sommeroffensive hat eigentlich im Wesentlichen ihren Fokus, ihren Schwerpunkt im Donbass. Also da gibt es zwei eingeschlossene Städte, mehr oder weniger, oder umzingelte, umfasste Städte. Die eine ist Pokrovsk, das ist die bekannteste, das ist eine Festung geworden. Da gibt es eine weitere Kleinstadt, die sind wirklich im Zangengriff der russischen Armee. Und dort kann man beobachten, dass sehr viele Truppen hinten dran sind, die stoßen. Und die Ukrainer müssen sparsam umgehen mit ihrer Munition, weil der Nachschub gestört ist. Und dann gibt es ein weiteres Thema, das sind eben, dass Russland auch im Nordosten Druck macht, hinter der Großstadt Kharkiv und neu eben auch bei Sumy. Russland hat dort beträchtliche Truppen zusammengezogen, die manövriert werden können. Kürzlich war General Sirski, der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, hat einen Truppenbesuch gemacht an der Front und hat wirklich sehr einen besorgten Lagebericht auf Telegram gepostet. Und seinen Worten konnte man entnehmen, eigentlich, dass der Druck zunimmt auf der einen Seite mit den täglichen Angriffen, aber eben auch, dass er eine Grossoffensive erwartet bei Kharkiv. Mhm. Und das wäre dann eher unangenehm für die Lage der Ukrainer. Die größte Gefahr ist, dass es einen russischen Durchbruch gibt.
Ja. Es ist jetzt natürlich irgendwie schwierig im Podcast oder sich das vorzustellen, wenn man jetzt die Karte nicht vor Augen hat, die man übrigens in dem Artikel, den du geschrieben hast, natürlich online sich anschauen kann auf nzz.ch. Aber nur mal so kurz das zusammengefasst. Also es gibt quasi diese drei Orte, wo jetzt parallel die Action stattfindet sozusagen. Warum genau diese drei Orte?
Russland ist dabei, die Front zu überdehnen.
Also überdehnen heißt konkret, an verschiedenen Punkten Druck aufzubauen, damit die Ukraine ihre Ressourcen aufteilen muss.
Genau, die ukrainische Armee soll gewissermaßen auseinandergerissen werden. Einerseits muss sie die Front halten im Donbass. Und auf der anderen Seite hat es jetzt eben diese beiden anderen neuen Möglichkeiten für einen Durchbruch. Und das ist operativ für die Ukrainer kaum mehr zu bewältigen gegenwärtig. Kürzlich hat Präsident Putin am St. Petersburger Wirtschaftsforum am 20. Juni bemerkenswerte Aussagen gemacht, die eben genau darauf hindeuten, dass sie sich sehr bewusst sind, was sie da tun, dass sie eben versuchen, die ukrainische Armee auseinanderzureißen. Er hat dort bekräftigt, dass eigentlich Russland nicht sich zurückziehen will. Also diese ganzen Ideen von einem Waffenstillstand und dann verhandelt man, dass es eigentlich nicht die Idee Russlands ist. Er hat klar gesagt, dass dort, wo der Stiefel eines russischen Soldaten hinkommt, dort ist Russland. Das er quasi hergeleitet in eine Antwort, die er gegeben hat. Und auf der anderen Seite hat er auch sich militärisch dann geäußert, hat so eine militärische Lagebeurteilung gemacht, ein bisschen gehöhnt über die Probleme der ukrainischen Armee. Die seien also kaum mehr in der Lage, sich irgendwie zu bewegen und etwas tatsächlich zu unternehmen. Und seien selber schuld, weil sie jetzt eine viel größere Front hätten, bezieht das auf die ukrainische Aktion in Kursk.
Kannst du das nochmal zusammenfassen, was in Kursk genau abgelaufen ist?
Vor gut einem Jahr hat die Ukraine ein Stück Russland besetzt. Im Rahmen der aktiven Verteidigung konnte das relativ lange halten und wurde dann jetzt bis ein kleines Stücklein Land herausgedrängt. Und Russland sagt jetzt, ja, wenn sie das nicht gemacht hätten, dann wäre es die Front nicht so überdehnt.
Ja, und gleichzeitig hat er auch ein bisschen das Narrativ umgedreht und quasi gesagt, so wir Russland wollen überhaupt nicht in diesem Konflikt sein, wir wurden quasi dazu gezwungen.
Genau, es ist immer interessant, solche Aussagen, die dann in den westlichen Medien sehr plakativ, so wie ich es jetzt eben gemacht habe, gebracht werden. Oder dort, wo ein russischer Soldat steht, dort ist Russland. Das ist die Aussage, die herausgenommen worden ist, aber interessant ist der Kontext. Oder diese Aussage wurde gemacht, einerseits in einer Situation, wo Putin eine Rede gehalten hat, über Wirtschaft gesprochen hat, gesagt hat, unserer Wirtschaft geht es sehr gut, wir haben steigende Wachstumsraten, und hat eigentlich nur nebenbei über die Probleme gesprochen, die allenfalls die sogenannte militärische Spezialoperation in der Ukraine betreffen. Er wird dann nach seiner Rede gefragt von einem Moderator, und dann kommt irgendwann die Ukraine zur Sprache, und dann sagt er diese Dinge alle so ein bisschen beiläufig. Das ist auch ein bisschen das Konzept. Ihm ist sehr bewusst, wenn er das sagt am St. Petersburger Wirtschaftsforum, dann hat es einerseits eine Wirkung in Russland selbst, aber auch eine Außenwirkung bei all diesen befreundeten Staaten oder Staaten, die irgendwie mit Russland in Kontakt sind, kann er sein Narrativ verbreiten. Der Kern ist immer quasi diese Täter-Opfer-Umkehr. Das zieht sich durch. Natürlich hat die Ukraine in Kursk angegriffen, aber es ist im Rahmen der aktiven Verteidigung. Die Ukraine hat das Recht, sich aktiv zu verteidigen, weil es völkerrechtlich das angegriffene Land. Und aktive Verteidigung bedeutet, dass man nicht nur defensiv sich zurückdrängen lässt, sondern dass man eben auch versucht, die Initiative zu ergreifen und sich günstige Bedingungen zu erarbeiten. Es ist einfach so, dass der Westen diese Chance verpasst hat, die Ukraine wirklich zu befähigen, etwas aus dieser Kursk-Aktion zu machen. Und jetzt ist es ein einfaches für Putin, das zu drehen und sagen, hätten sie nicht angegriffen, wäre nichts passiert. Und damit befeuert er eben auch die Narrative hier bei uns im Westen. Und man sagt, ja, man sollte Maß halten und die Ukraine gar nicht so stark bewaffnen, damit solche Dinge eben nicht passieren.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ, vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Also Georg, wenn wir mal kurz zusammenfassen. Putin und der Kreml kann jetzt aktuell mit einem großen Selbstbewusstsein auftreten, irgendwelche Drohungen von wegen Zöllen, kümmern sie nicht groß. Sie können sich auch leisten, mit einer sehr großen Anzahl Drohnen in der Ukraine Schaden anzurichten und die Front zu überdehnen. Was bedeutet all das denn jetzt für die Ukraine?
Also der Ukraine gehen allmählich die Möglichkeiten aus. Sie hat eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist die sogenannte Verzögerung, sich immer so weit zurückzuziehen, dass es eben keinen Durchbruch gibt, sich ein bisschen zurückzuziehen und ja nicht zu viel Gelände preiszugeben und zu hoffen, dass man dann im Winter, wenn die Bedingungen zur Kriegsführung wieder schlechter werden, quasi die Front wieder einfrieren kann und man irgendwie sich diplomatisch neu aufstellen kann. Dann gibt es die zweite Variante und diese zweite Variante wäre eigentlich ein operativer Rückzug im großen Stil, wo es darum geht, sich auf eine Linie zurückzuziehen, die man dann wirklich auch halten kann. Natürliche Hindernisse, aber auch künstliche Hindernisse. Ja. Die Kunst an einem solchen operativen Rückzug ist, dass man eben dann nicht zu viel Raum lässt, damit die russische Armee
den Boden verliert.
Dass man am Boden verliert, dass man Truppenteile, dass die quasi eingekesselt werden und so, weil das ist dann eine ganz komplexe Operation, wenn sie das machen. Aber es sind eigentlich diese zwei Varianten, Verzögerung und operativer Rückzug, ein Rückzug auf ein Gebiet, auf eine Linie, die man tatsächlich halten kann.
Sieht man denn, was jetzt gerade schon konkret passiert?
Gegenwärtig sind die Ukrainer nach wie vor daran zu verzögern, was den Bodenkrieg angeht. Sie sind auch diplomatisch dran zu verzögern eigentlich. Sie versuchen Zeit zu gewinnen, ganz offensichtlich, und hoffen natürlich ganz stark darauf, dass in den USA eine Trendumkehr kommt. Es gibt Anzeichen, wir haben davon gesprochen, dass Trump so ein bisschen die Lust vergangen ist, da mit Putin zu handeln. Und sie hoffen, dass sich irgendwann bei den Republikanern die, sagen wir mal, sicherheitspolitisch realistischen Kräfte, diese Denkschule, durchsetzen und sagen, wir befähigen die Ukraine, sich sicher mal zu verteidigen, aber eben auch wieder aktiv zu verteidigen und entsprechende Waffensysteme liefern. Wir sehen wenig davon. Wir hören vielleicht eine rhetorische Veränderung. Es gibt jetzt auch diese Patriot-Lenkwaffen, die geliefert werden, damit wenigstens die Luftverteidigung besser wird. Aber das sind erste Anzeichen. Also es geht am Ende darum, dass die Ukraine auf die Amerikaner hoffen muss.
Also das klingt jetzt aber schon auch alles ein bisschen nach so too little, too late. Es dauert einfach zu lange und das ist vielleicht auch einfach nicht genug, oder? Also ich meine, es sieht nicht so gut aus für die Ukraine.
Es sieht nicht gut aus für die Ukraine. Ich glaube, Die Hauptschwierigkeit ist, wann kann sich die Führung in Kiew, ist ein politischer Entscheid, so ein operativer Rückzug, den ich eben angesprochen habe, wann kann die ukrainische Führung sich dazu durchringen, wirklich deren Preis zu geben und sich so eine gewisse Sicherheit zu verschaffen, damit Russland nicht durchbrechen kann. Das ist ein schwieriger Entscheid, weil der verläuft irgendwo zwischen militärischer Notwendigkeit und dem politischen Prinzip Hoffnung, dass sich die Dinge dann eben doch noch ändern. Aber Präsident Zelensky hat dort einen enormen Druck. Jetzt hat er eine neue Premierministerin eingesetzt. Die Politik bewegt sich tatsächlich. Aber die Lage sieht im Moment wirklich nicht gut aus für die Ukraine. Und bei den Europäern, die sind mit sich selber beschäftigt, die realisieren, dass Russland so stark ist, dass es eben auch die NATO bedrohen kann. Und die Europäer müssen sich sehr gut überlegen, ja, bewaffnen wir uns jetzt selbst oder die Ukraine oder machen wir ein gemeinsames Konzept, dass wir sowohl die Ukraine notwendig bewaffnen, zusammen mit den Amerikanern und auch uns selbst. Das sind die Themen, die diesen Sommer diskutiert werden müssen. Europa ist ja in der Sommerpause mehr oder weniger. Und es sind viele Fragen offen. Was passiert in Washington? Gibt es da Erwachsene im Raum, die tatsächlich irgendwie den Gesamtrahmen im Auge behalten? Wie entwickelt sich Europa? Ich hoffe, dass all diese Szenarien, diese Überlegungen irgendwann in 2-3 Jahren wir schmunzeln und sagen, das war Schwarzmalerei. Ich hoffe das sehr. Ja. Aber gegenwärtig wäre es, glaube ich, schon sinnvoll, wenn die Europäer, damit meine ich übrigens auch die Schweiz, sich zu einem Konsens finden würden, sich resilient aufzustellen, die liberale Demokratie wirklich zu bewaffnen. Und dazu gehört auch, die Ukraine nicht im Stich zu lassen.
Ja, das sind mal andere Themen als sonst in so einem Sommerloch. Georg Hässler über die Lage in der Ukraine. Vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Das war unser Akzent mit dem NZZ-Sicherheits- und Militärexperten Georg Hässler. Ich bin Jenny Rieger. Bis zum nächsten Mal.